Herzlich willkommen allerseits zum Cybertango, dem echten Trust-Podcast. Heute, wie meist aus Köln, wieder mit dem
Axel Amelung. Herzlich willkommen. Und
meiner Wenigkeit Stefan Müller. Ich freue mich, dass wir wieder ein wenig plaudern können.
Ich freue mich auch.
Themen, die uns gerade diese Woche bewegt haben. Ende letzter Woche bzw. Ende des Monats hat es ja auch grundsätzliche Neuigkeiten nochmal gegeben, Axel.
Richtig. Wer es noch nicht gehört hat, Ende Juli hat das Bundeskabinett sich jetzt mit dem NIS-2-Umsetzungsgesetz befasst. Es gibt da jetzt nochmal einen Regierungsentwurf, wo es einen Kabinettsbeschluss gab. Darüber werden wir dann nochmal ausführlich berichten zu gegebener Zeit, aber nach meinem Kenntnisstand hat es ja jetzt nicht so weltbewegendes Neues in den wirtschaftsbezogenen Regelungen gegeben. Also in der Hinsicht, damit ist der offizielle Schritt jetzt zumindest gemacht und in der zweiten Jahreshälfte kann damit das parlamentarische Verfahren wieder losgehen. Und das wird, denke ich, sehr ähnlich ablaufen zu dem, was wir jetzt im zweiten Halbjahr 2024 gesehen haben, also mit einer Befassung im Bundestag, im Bundesrat, entsprechenden Anhörungen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir bis Jahresende dann ein NIS-2-Umsetzungsgesetz in Deutschland in Kraft sehen.
Ja, endlich. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus.
Genau.
Kann man nur sagen, jetzt schnell alle in den Urlaub fahren und ganz schnell wieder zurückkommen und dann an die Buletten und das Thema zum Abschluss bringen. Das würde uns allen helfen. Aber sieht ja schon mal so aus, dass man auf Kurs bleibt mit dem, was man angekündigt hat. Ja, Thema Regulierung, vielleicht noch mal was am Rande, was mich so bewegt hat, letzte Woche bei einigen Kundenbesuchen, unter anderem bei einem Workshop eines guten Kunden, den wir schon längere Zeit betreuen, wo wir Themen besprochen haben, die sich rund um bestimmte Audits ranken, wie denn Findings ausgelegt werden, wie man damit umgeht, was letzten Endes auch die regulierende Einheit sozusagen wieder dazu sagt, wie man mit dem festgestellten oder Feststellungen dann auch umgeht. Da kam mir irgendwann, wie natürlich so häufig, auf das Thema Risikobetrachtung, Querstrich Risikomanagement zu sprechen.
Ja, und Informationssicherheitsrisikomanagement, ein Kernelement überhaupt von einem sogenannten Informationssicherheitsmanagementsystem, ISMS, und natürlich auch mitten im Zentrum der NIS-2-Richtlinie, die ja da auch ganz stark auf einem risikobasierten Ansatz basiert und fußt und den auch propagiert.
Absolut basic und immer wieder elementar wichtig bei dem, was wir so tun. Also wenn man jetzt beim Kunden auch startet, meinetwegen, mit einer Bestandsaufnahme und einen Scope festlegt und dann in die ersten Schritte des Aufbaus geht, dann landet man sehr, sehr früh bei der Risikobetrachtung.
Zentrales Element.
Ja. Auch aus meiner Sicht erstmal total sinnvoll, weil es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, also muss ich ja priorisieren, muss ich risikoorientiert vorgehen. Das ist alles, glaube ich, hier nicht erörterungswürdig. Was aber dann der Teilnehmer im Workshop beim Kunden kundtat, und das konnte ich dann auch irgendwo sehr gut nachvollziehen, hat gesagt, diese ganze Risikobetrachtung wäre für ihn, ich will das mal etwas abgemildert darstellen, schon eins der sehr anstrengenden Elemente der Tätigkeit. Teilweise wird die Sinnhaftigkeit auch ein bisschen hinterfragt, denn das Ganze ist ja hinreichend wenig objektiv, weil wir kennen das von Anwälten, wenn man den einen und zwei fragt, ne, fünf Antworten im Risikomanagement, wenn man in Diskussionen reingeht zu bestimmten Szenarien, sieht das bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit und vor allem auch bezüglich des Schadens, der dadurch generiert werden kann, relativ ähnlich aus. Und dann war schon ein bisschen so die Grundsatzfrage im Raum, wo wir auch uns länger dran aufgehalten haben, wie sinnhaft ist das denn eigentlich? Wie fundamental fest ist denn dann eine Aussage, die aufgrund solcher Diskussionen, die ja von Menschen und eben nicht von KI etc. geführt wird, hinsichtlich der Ergebnisse einer Risikoeinschätzung?
Ich sehe das nicht ganz so negativ. Ist es subjektiv? Ich glaube grundsätzlich natürlich, das hat ganz klare subjektive Elemente, weil man führt ja diese Risikoanalyse auf Basis seiner eigenen Erfahrungswerte durch.
Ja, muss man
und,
ja.
Genau. Ja. Und du hast das gerade schon gesagt, ein Risiko wird betrachtet als ja, Ergebnis von Eintrittswahrscheinlichkeit mal Schadenshöhe. Und das ist eine subjektive Bewertung, wie hoch ist hier auch eine Eintrittswahrscheinlichkeit, wie hoch ist eine Schadenshöhe. Und wenn ich dann entsprechende Risiken identifiziert habe, dann muss ich auch entsprechende Maßnahmen ergreifen, um sie abzusichern. Beziehungsweise die Maßnahmen, die ich dann vielleicht bisher ergriffen habe, um ein Risiko entweder zu eliminieren oder abzumildern, ist vielleicht nicht ausreichend. Und ich glaube, wir kommen da durchaus in Elemente rein, die da ein bisschen objektiver sein können. Und da ein Schlagwort, was ich da ins Feld führen würde, ist da der Stand der Technik. Natürlich auch erstmal ein schwammiger Begriff. Auf der anderen Seite, gerade zum Stand der Technik, gibt es ja sehr viele, ja, sehr viel Literatur, würde ich fast sagen. Eine Sache, die ich immer gerne ins Feld führe, ist diese Handreichung zum Stand der Technik von der Teletrust, die auch öffentlich verfügbar ist. Danach kann man suchen. Und dann kriege ich zumindest auch Kriterien an die Hand, wo ich, lass uns ein konkretes Beispiel nehmen, vielleicht die Absicherung eines Serverraums. Naja, ein Vorhang ist einfach nicht Stand der Technik. Ja. Dann handle ich mir eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Vorfall ein, während vielleicht eine entsprechend gesicherte, gegebenenfalls auch feuerfeste Tür vielleicht auch.
Da bin ich total bei dir, weil da hast du ja deine feste Relation und da hilft in der Tat die Ausführungen, die du in dem Stand der Technik dann auch findest und den Erfahrungswerten, Best Practices. Also das war aber auch da gar nicht so Anstoßpunkt. Es ging letzten Endes eher bei der Risikobewertung um das Thema Schadensbetrachtung. Insbesondere dann, wenn man jetzt einen kritischen Geschäftsprozess, um den es ja eben meistens geht, in Betracht zieht, den dann schon mal vernünftig umrissen hat, dass jeder weiß, wovon man spricht und man wirklich gleiches Wording hat, dass man da schon mal auf Linie ist, stellt man aber dann fest in der Diskussion, dass sich das Ganze doch ziemlich ausfranst, wenn man dann über die Schadenshöhe spricht, wenn es nämlich dann quasi Alternativwege, Workarounds zum Ziel gibt. Backups. Also Geschäftsprozess fällt aus, aber ist das jetzt wirklich an der Stelle so dramatisch, um das mal so zu formulieren? Denn es gibt ja dann noch die Möglichkeit, über einen anderen Technologiezweig beispielsweise den Kernprozess zu erfüllen. Da müsste dann auch noch viel passieren, dass der dann auch gerade nicht zur Verfügung steht. Und. Also es wird an der Stelle, ich sag mal, sehr, sehr blumig und auch sehr unkonkret über die Schadensausbildung diskutiert. Und da ist mir dann, weil der Kollege beim Kunden das auch so vehement und auch durchaus mit guten Beispielen belegt ausführte, ist mir dann noch was eingefallen, was ich zufällig einen Tag vorher gelesen hatte. Da ging es um eine Studie, die man in den USA im studentischen Umfeld gemacht hatte. Und zwar ging es um eine ganz profane Geschichte aus dem Leben. Also jemand kauft sich für ein Musical eine Karte, $50, fährt mit der Bahn dahin und verliert die Karte. Dumme Sache, könnte sich aber vor Ort dann an der Tageskasse für $50 dann wieder entsprechend ein Ticket kaufen und könnte das Musical trotzdem genießen. Was meinst du, wie viele Studenten das tun? Es war, ich glaube, im Umfeld von 1,500 Studenten.
Ja, was ja schon repräsentativ
war,
sein sollte.
Genau, an verschiedenen
Also die Frage ist, wie viel dann wirklich sich an der Abendkasse
oder welche, wie viel sagen einfach, nee, das war jetzt ein dummer Tag, ich fahre wieder nach Hause, ne? Weil die $50 sind ja weg, die Karte ist ja weg.
Das ist eine schwierige Frage. Also ich sage jetzt mal, 60% fahren wieder nach Hause.
Das ist ziemlich gut. Es waren 52%. Also wow. Mehr als die Hälfte auf jeden Fall fährt dann wieder nach Hause. Jetzt ist dann aber ein zweites Szenario aufgemacht worden, was im Grunde fast die gleiche Story ist, nur mit einer kleinen Abwandlung. Der hat sich vorher kein Ticket gekauft, sondern auf die Abendkasse sich auch verlassen. Er wusste, es sind Karten verfügbar. Mhm. Verliert aber $50 in der Bahn auf dem Weg dahin.
Aha.
Kann ja auch passieren. Ja?
Gleiche Schadenshöhe.
Gleiche Schadenshöhe. Er steht wieder an der Kasse und kann sich jetzt natürlich für $50 ein Ticket kaufen. Was macht er wohl?
Also ich würde sagen, da fahren nur 30% nach Hause.
Da fährt fast keiner nach Hause. Da kauft jeder dann das Ticket, weil offensichtlich der Zusammenhang, obwohl es der gleiche Schaden ist, zu dem Ticketkauf ursprünglich nicht gezogen wird und man deshalb diese fiskalische Komponente offensichtlich immer in den Zusammenhang bringt eines Gegenstandes, was man tun kann, was aber mit der Bewertung des Schadens eben überhaupt nichts zu tun hat. Und das übertragen jetzt mal auf unser Risikomanagement und die Betrachtung von Schadenshöhen, wirft dann tatsächlich ein etwas komisches Licht auf die rationale Basis dieser Betrachtung.
Es zeigt, wie subjektiv das an der Stelle wirklich ist, wie insbesondere subjektiv die Leute damit umgehen.
Ja. Und welchen Kontext die tatsächlich dann ziehen oder auch welchen engen Scope sie ziehen können. Das ist sicherlich auch eine Fähigkeit dessen, der an dem Risikomanagement in der jeweiligen Organisation teilnimmt. Hm. Der eine kann das vielleicht auch wirklich total gedanklich kapseln und zumindest in einem gewissen Korridor doch sehr exakt bewerten, während andere doch von vielen anderen Einflussfaktoren so ein bisschen gedanklich beeinflusst werden. Und dann muss man sich schon fragen, ja Leute, wie wertig ist denn dann am Ende diese Risikomatrix, die da rauskommt?
Aber jetzt würde ich noch einen Aspekt da gerne reinwerfen wollen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu dann meinst. Ich sehe einen großen Vorteil auch da drin, wenn ich so ein Risikomanagement, so eine Risikoanalyse durchführe, dass ich natürlich erstmal überhaupt die Risiken aufs Papier bringe, sie benenne und versuche, sie auch vollständig aufzulisten. Vielleicht sind sie nicht optimal ausgestaltet mit den Parametern Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. Ja. Dann habe ich aber auch die Gelegenheit, sie im Unternehmen zu diskutieren. Und ich glaube, wenn man sie in einem breiteren Maßstab diskutiert, dann sollte das vielleicht auch, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, zur Objektivierung beitragen. Vielleicht ist hinterher ein Auditor immer noch nicht derselben Meinung, aber das muss er ja vielleicht auch nicht unbedingt sein. Und da würde ich hoffen, dass man zumindest in der Diskussion, die man dann sehr systematisch führen kann, Fortschritte macht. Und mein zweiter Aspekt wäre noch...
Also da bin ich bei dir. Die Strukturierung, auch die Fleißarbeit, das zu listen, das ist auf jeden Fall eine super Basis.
Und genau. Und wenn ich dann meine Risiken gelistet habe, und das ist ja ein Problem, das sehe ich häufig bei Kunden, die sich noch überhaupt nicht systematisch mit Informationssicherheitsmanagement und dem Risikomanagement auseinandergesetzt haben, die sitzen mir gerne auch bei einem Erstgespräch gegenüber und dann sagt mir der Geschäftsführer oder IT-Leiter, wir haben gerade für 20.000 Euro eine Firewall gekauft, wir sind doch super geschützt. Ja. Was ich damit sagen will, man identifiziert einen ganzen Korb voll Risiken und man kann die Risiken natürlich sehr gut oder die Maßnahmen, mit denen man die Risiken adressieren möchte, sehr gut priorisieren und würde dann, wenn es auch eine subjektive Komponente hat, die vermeintlich größten Risiken dann vielleicht auch zuerst oder auch vielleicht mit dem größten Budget adressieren, statt einfach mit der Gießkanne.
Zumal man das ja immer wieder macht im Management Circle und das keine Einmaltat ist, da stimmt es ja, dadurch nivelliert sich vielleicht auch eine ungenaue Betrachtung im ersten Schritt. Vielleicht auch hilfreich, immer mal wieder verschiedene Akteure und Personen in so eine Betrachtung reinzuziehen. Stimmt. Wie siehst du denn den Einsatz von Risikomanagementsystemen, also wirklich
Tools
in dem Sinne unterstützend an der Stelle dann auch eingesetzt zu werden, um vielleicht auch die Rationalität der Betrachtung und die Übersichtlichkeit zu bessern? Bist du da eher ein Verfechter oder siehst du da eher kritisch drauf?
Jein. Meine Antwort wäre da ein Jein im Moment. Und zwar, Ich bin auch der Überzeugung, wie viele meiner Kollegen, dass es wenig sinnvoll ist, wenn ich zum ersten Mal sowas aufsetze und installiere, dass ich direkt mit einem Tool anfange. Ich glaube, es ist viel sinnvoller, erstmal Risikomanagement wirklich, ich sag mal so, von der Basis auf zu lernen und zu praktizieren. Und wenn ich das gemacht habe und dann irgendwie auch vielleicht mit Excel-Listen oder dergleichen an meine Grenzen stoße, und aber auch Erfahrung gesammelt habe, dass ich mich dann nach einem Tool umschaue, zu dem Zeitpunkt aber schon weiß, was verspreche ich mir auch vom Tool, was ist der Benefit von einem Tool, also an welchen Stellen verspreche ich mir Arbeitserleichterung, weil ich glaube, auch hier gilt ein rundrum und für jeden geeignetes Super-Tool, was dann natürlich auch noch möglichst wenig kostet, gibt es eigentlich nicht. Also ich sollte schon in der Lage sein, meine Anforderungen an so ein Tool zu identifizieren und zu definieren und mich damit auf der Suche zu machen, dann kann das auch eine echte Erleichterung sein.
Und mich nicht von Features und Functions in einem riesigen Umfang blenden zu lassen, die mich dann am Ende wahrscheinlich wieder vom eigentlichen Risikomanagement-Prozess ablenken.
Und bloß nicht von irgendeinem Verkäufer.
Ich sag das Verkäufer sind eh, das sind die allerschlimmsten.
bereden zu lassen oder bearbeiten Verkäufer. Zu lassen, um irgendwas zu kaufen, was vermeintlich gut ist. Also ich glaube,
da... Also nie bei Verkäufern kaufen.
Genau. Da sollte jeder Kunde wirklich mündig sein und selbst eine starke Meinung haben und danach dann eine Auswahl treffen. Jetzt muss ich natürlich einflechten, natürlich können wir dabei unterstützen. Wir selbst verkaufen keine Tools, aber
keine Verkäufer,
haben natürlich viele im Markt auch schon gesehen. Aber wie gesagt, erste Erfahrung sollte jeder selbst gesammelt haben. Das halte ich für wichtig.
Gut.
Ja.
Mir war einfach danach, mich da mal mit dir zu auszutauschen.
Sehr spannend.
Elementares Element bei uns. Wichtigstes Element eigentlich vielerlei unserer Projekte. Und ja. Wir sind ja auch tatsächlich hier und da mal mit dabei, auch wenn wir selber nicht die Beratung ausführen. Und da eigentlich sind das dann auch die Momente, wo wir unheimlich gut Organisationen kennenlernen, auch so ein bisschen deren Schmerzen kennenlernen und dann auch Ideen entwickeln können, was man da...
Ich finde es auch immer hilfreich, so eine Kundenrückmeldung zu bekommen, weil man sich an der Stelle, glaube ich, immer wieder selbst hinterfragt dann.
Richtig, und das zeigt dann auch, wie offen und gerade so ein Gespräch stattfindet, dass da einer dann auch sagt, naja, ich sehe das gerade kritisch, das ist genau das, was wir brauchen. Genau. Wir brauchen da diese Offenheit, um konstruktiv dann mit dem Kunden Ergebnisse zu erarbeiten.
Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätte ich.
Ach, das ist ja auch wunderschön. Axel, ich danke dir.
Und Stefan, danke schön.
Ich danke an alle Hörer.
Allen Hörern fürs Dabeisein und fürs Feedback sowieso.
Wir hören uns dann eine Woche später wieder.
Beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.
Ciao. Tschüss.